Hey Goose, du toller Hengst.
Das bin ich, Schatz.
Schaff mich ins Bett oder ich wechsle das Revier.
Oh Gott. Liebe Welt da draußen, wir sind's wieder, Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Heute in einem dynamischen Duo der Durchschnittlichkeit. Hier ist heute sehr viel Durchschnittliches dabei, würde ich so im Groben sagen.
Mal gucken.
Was? Ja. Nicht?
Nee, nein? Also nur geile Scheiße. Steven, wir haben mich
nur
lange nicht mehr so sehr auf die Inhalte einer Folge gefreut. Wir haben nämlich hier diese Drama und Romcom und was auch immer, Motherfucker einfach zu Hause gelassen, haben wir heute mal so richtig schöne Klopperfolge zusammengeballert. Und deswegen ist auch die Luft schon so pathetisch aufgeladen, hier wegen deinem geilen Intro.
Ach so, das stimmt. Ich musste einfach, nachdem ich jetzt Top Gun, das war ja praktisch ein First Watch für mich, weil das war so lange her, dass ich mich da kaum noch dran erinnern konnte. Und wie ich den Film fand, das kann ich natürlich nachher dann zum Besten geben. Aber was mir einfach nicht mehr aus dem Kopf ging, war halt dieses ultra pathetische, simple, aber doch geniale Theme, dass ich dann, ich habe während der Film zum Schluss noch lief, so die letzte, weiß nicht, letzten 2-3 Minuten, habe ich die Gitarre geholt und habe mich hingesetzt und habe das schnell rausgehört, weil wie gesagt, das ist ja relativ einfach und das hat mich dann nicht mehr losgelassen und dann hatte ich so direkt 1-2 Ideen für so eine Metal-Variante und dann habe ich mich an den Rechner gesetzt und dachte, naja, komm, spielst einfach nur mal schnell hier irgendeine Gitarren-Amp reinzimmern, mal so ein bisschen einfach dudeln und mal gucken, was passiert und 3 Stunden später war dann das Ding fertig und ja, ich konnte nicht anders. Ich musste einfach. Eigentlich haben die Hände das von allein gemacht. Ich habe gar nicht mitgedacht.
Ja, das sagst du auch immer, wenn du mich in der Hose streichelst. Aber da will ich jetzt mal nicht
näher drauf. Das wäre auch wirklich schlecht, wenn ich da mitdenken würde. Also,
ja, genau. Das geht immer schief. Ja, also ich find's fantastisch. Ich würde sagen, es ist das beste Intro, was wir jemals hatten. Aber du hast jetzt natürlich auch, um mal bei meinem Hosenwitz zu bleiben, die Messlatte sehr hochgesetzt. Von daher mal gucken, was der nächste Soundtrack ist, den du hier verhackstücken kannst. Aber Top Gun, gebe ich dir recht, das bietet sich an. Also egal, was man von dem Film hält, man hat einen scheiß Ohrwurm danach.
Naja. Und wie. Und jetzt, wo du es auch nochmal gesagt hast, tatsächlich, ich bin auch nochmal gerade über die Filme so ein bisschen drüber mit meinen Augen und habe dann doch festgestellt, dass da sehr viel Gutes dabei ist. Auch die ein oder andere Gurke, aber die wird ja auch kurz abgehandelt, also von daher.
Ja, aber alles unterhaltsam, sagen wir es mal so, heute.
Ja. Also ich bin auf jeden Fall bei einigen Sachen wirklich sehr gespannt und wir haben auch nochmal ein paar Rückgriffe auf Filme, die schon besprochen wurden und das ist immer schön, sich dann nochmal auszutauschen. Deswegen habe ich da jetzt richtig, richtig Bock drauf und habe jetzt hier nochmal was Kleines mitgebracht. Ich habe extra nicht reingeschrieben, was es ist, weil du dann wahrscheinlich total entnervt einfach direkt den Raum verlassen hättest. Aber vielleicht hast du ja mitbekommen, dass die 7. Staffel von LOL angelaufen ist. Und du wirst es wahrscheinlich meiden, wie der Teufel das Weihwasser. Und ich hatte auch, also ich hab da nicht drauf gewartet. Ich hatte eigentlich auch keine große Lust, das zu gucken. Aber das ist natürlich trotzdem was man so nebenbei mal laufen lassen kann. Und manchmal ist das ja auch, sind da auch gute Momente dabei. Die waren in den letzten Staffeln sehr rar gesät. Und ich muss ja aber wirklich sagen, die haben was gemacht, was ich eigentlich scheiße finde. Sie haben eigentlich nur Leute genommen, die schon mal da waren. Also ich plädiere ja dafür, auch mal irgendwie neue Leute dort mit reinzunehmen. Aber sie haben einen Cast zusammengestellt, der wirklich Hammer ist. Also mit Teddy, Teclebrand, Sträter, Olaf Schubert, Max Giermann, mit Abstrichen auch noch Karolin Kebekus. Allein die 5 schon, die können halt auch improvisieren. Und man merkt das direkt in der ersten Folge, auch das ist auch das, was Mo immer gesagt hat, die müssen mehr performen und Sachen zeigen. Und in der ersten Folge, da legt Teddy wieder los wie die Feuerwehr, wie damals in der ersten Staffel, als er dabei war. Und wenn man seinen Humor mag, dann ist man da halt auch wirklich gleich direkt dabei. Und danach dann gleich zack der Nächste auf die Bühne und zack und einer nach dem anderen. Und das hat wirklich in den ersten beiden Folgen überraschend viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und heute kommen die nächsten beiden raus. Wir nehmen jetzt hier am Donnerstag auf und wir werden das auch weiterschauen und vielleicht wird es auch ein bisschen abflachen und das Grundprinzip ist nach wie vor ausgelutscht. Aber auf jeden Fall deutlich besser als die letzten Staffeln, zumindest bis jetzt. Und ich wollte das hier einfach mal einwerfen. Muss ich wahrscheinlich, nachdem es dann durch ist, auch nicht nochmal besprechen. Aber weil es jetzt aktuell ist, einfach nur mal hier rauspupsen und ja, ist da.
Okay. Ja, ne, es ist halt auch, ich habe ja extra, als wir hier unsere Folge angelegt haben, gedacht, ich platziere mal das Kinoerlebnis meines Lebens gleich am Anfang, um einfach so richtig würdevoll in die Folge zu starten und torpedierst das hier mit deutschen Comedy-Stars. Finde ich frech, aber ist nicht so schlimm. Ich muss ja auch heimlich gestehen, ist jetzt nicht so, dass ich da niemals lachen würde, gerade weil ich Schubert und Sträter schon mag. Mir geht eher das Konzept dann irgendwann auf den Sack, aber deswegen, ich glaube nicht, dass ich das gucken werde, es sei denn, meine Reiz- und Sofa-Begleitung lässt das mal nebenbei laufen. Das ist aber so typischer, wenn ich meine Eltern besuche, Content.
Ja, okay, ich verstehe ich auf der einen Seite, ne? Also, es ist was für die ganze Familie.
Genau. Ich meine, wir versuchen dann auch immer Filme zu gucken und wir suchen dann auch was raus und sowas. Aber irgendwie davor oder danach, weil das etwas ist, das läuft und du kannst nebenbei alles verpassen und hast nicht kein schlechtes Gewissen dabei. Bei einem Film musst du ja immer schweigen und deswegen hat das auch da seine Daseinsberechtigung. Jetzt habe ich was Nettes dazu gesagt, guck die Scheiße nicht. So, es wird ja heute sehr blutig, ja, das Ganze. Wir haben viele, viele Klopperfilme, wie gesagt, viele Action-Pieces und deswegen hier nochmal ein kleiner Rückgriff auf 1. Mai waren wir im Kino, The Whole Bloody Affair, Kill Bill. Für mich war es die Feststellung, ist das immer noch mein Lieblingsfilm? Ich habe den jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Und wir waren zusammen drin. Svenja hat den auch das erste Mal gesehen. Das fand ich sehr spannend. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Das war super lustig. Und wir waren auf jeden Fall Grand Astor Cinema in Hannover. 70 Millimeter, OV, 4 Stunden komplett am Stück. Und jetzt wurde das Ganze ja nochmal durch so ein paar Szenen erweitert und sowas. Ich weiß, bei 4 Stunden, da schlackern dir die Ohren, aber es gab eine Intermission, das war ganz cool. Und der Saal war halt voller Tarantino-Fans. Und es war richtig, das Bild, riesengroße Leinwand, es war richtig geile Stimmung da drin halt auch, weil du hast halt gemerkt, da sind halt Leute drin, die den Film 100 Mal gesehen haben. Genau, bis auf meine Begleitung. Und das Geile ist, in dem Film sind nicht viele Sachen geändert. Also du hast die Anime-Sequenz ist stark erweitert, das würde dir zum Beispiel sehr gefallen. Also das ganze Kapitel geht jetzt ungefähr doppelt so lang. Dann gab es ja damals in dem Haus der blauen Blätter, als sie am Ende gegen die Crazy 88 kämpft, da wird das ja teilweise schwarz-weiß, weil es zu brutal war. Das ist halt alles in Farbe. Obwohl ich das geil fand, wie das damals in schwarz-weiß switcht, war das irgendwie auch trotzdem cool, das so zu sehen. Und dann wurde eine bestimmte Information am Ende des ersten Teils, die da der Cliffhanger war, vorweggenommen. Wurde rausgenommen. Kannst du dir vorstellen, welche das war?
Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern?
Sagt er da ihren Namen?
Nee, Kiddo, sagt man, Beatrix Kiddo, erfährt man erst im zweiten Teil. Der wird immer von einem Anrufbeantworter überpiept im ersten Teil. Nee, am Ende sagt er, hast du ihr gesagt oder weiß sie, dass ihre Tochter noch lebt? Haben sie natürlich rausgenommen, genauso wie das Intro von Teil 2, wo sie nochmal die Handlung des ersten Films zusammenfasst. Das kommt also quasi das erste Kapitel. Und es war super zu sehen, was Svenja wusste da gar nichts von. Und am Ende kommt im letzten Kapitel so, die Tochter lebt noch? Und was für uns halt so super selbstverständlich ist, ist halt, wenn du den Film noch nicht gesehen hast, ein übelster Mindfuck. Weil du halt gar keine Andeutungspunkte hast so davon, weißt du, das wird gar nicht behandelt in dem Film. Und das,
geil, aber dann nach 4 Stunden kommt dann der Hammer sozusagen.
Dann kommt der absolute Hammer und du denkst halt, am Ende gibt's halt voll aufs Maul und dann kriegst du halt dieses emotionale Ende und die Tochter sitzt die ganze Zeit dabei und ja, und das hat richtig gewirkt bei ihr und das war sehr interessant zu sehen. Also das macht halt auf jeden Fall Sinn gemacht, den Film so umzustrukturieren. Also insgesamt kann ich nur sagen, also so wie dieses ganze Ereignis, das war ja 70mm Kopie, die ist ja durchs ganze Land gereist. Das ist ja so, als würdest du einer Band hinterherfahren müssen. Deswegen haben wir es nur am 1. Mai nach Hannover geschafft, weil alle anderen Daten kamen nicht in Frage. Aber es hat sich voll gelohnt. Es war wirklich richtig schön. Lieb den Film immer noch. Und das ist halt auch so ein Film, ich habe richtig, mich da reinfallen lassen und mir so überlegt, geil, als ich den das erste Mal um 2001, 2002 rum gesehen habe, so, ich kann mich richtig zurückerinnern, wie ich damals gesagt habe, was ist das jetzt für ein komischer Film? Ich will das alles verstehen. Worauf bezieht der sich? Dann erstmal die ganzen Tarantinos nachgeholt und dann die ganzen Filme angeguckt, die Tarantino so referiert hat oder so Tarantino-eske Filme so, und schon viel Filmliebe durch den Film am Ende entstanden, und das dem bin ich einfach immer noch dankbar, und deswegen kann ich den auch gar nicht objektiv bewerten. Ich finde den immer noch ganz hervorragend. War ein richtig, richtig schönes Kinoerlebnis.
Also den Film kann ich auch nicht objektiv bewerten. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mehr als einmal erzählt. Das war der erste Film, den ich bewusst als 18-Jähriger damals legal im Kino gesehen habe. Also das war sozusagen für mich, das war so ein richtiges Ereignis. Und dann hab halt direkt so ein Knaller, also damals der erste Teil. Und der hat halt einfach, also der hat so viel auch in mir ausgelöst an Filmliebe und vertiefender Filmliebe, dass ich da auch überhaupt gar nicht neutral drauf blicken kann. Und ich habe auch geschaut, ob ich da irgendwie eine Vorstellung finde. Ich habe dann auch nicht andauernd geschaut, aber zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das getan habe, gab es bei uns nicht eine einzige, komischerweise. Und 4 Stunden bei dem Film ist ja was völlig anderes, weil ich ja weiß, dass es sich lohnt und dass es halt Sinn ergibt. Ich plädiere ja immer nur für kurze Filme, weil viele Filme heutzutage einfach zu lang sind für das, was sie erzählen wollen. Und der Film ist ja von Anfang an so ausgelegt gewesen, und der hat ja auch einiges zu erzählen. Von daher alles fein. Und ich werde den auf jeden Fall auch irgendwann sehen, und da freue ich mich schon jetzt drauf. Ist immer noch mit mein Liebster, mit Once Upon a Time in Hollywood. Das sind meine beiden liebsten Tarantinos.
Bei mir streiten sich immer Inglourious Basterds und Kill Bill. Aber Kill Bill war der erste, deswegen hat er so ein bisschen den Vortritt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wahrscheinlich hat Kill Bill auch viel Liebe fürs asiatische Kino bei dir empfacht, oder?
Hatte ich schon vorher. Habe ich als kleiner Stift, habe ich damals diese ganzen, auf Vox kamen immer die alten Jackie Chan Sachen und wie hießen die, Flying Swordsman und diese China Klopper und so, die habe ich da irgendwie nachts mir immer reingeschraubt, und die Anime-Sachen und so, also das, die Liebe war schon vorher da.
Hat das nur noch drauf eingezahlt, verstehe. Ja,
die hat's dann veredelt, weil also gerade diese Szene mit den Crazy 88, das war damals für mich, also das crazy. war pure Wonne und Freude.
Ja, cool. Also nur Wonne und Freude für Kill Bill. Guck den mal wieder, und wie gesagt, wenn der dann im Heimkino in der Version vorliegt, mach dir mal einen schönen Kinonachmittag. Vielleicht, weiß nicht, hat deine Frau den schon gesehen?
Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, das letzte Mal, dass wir den geguckt haben, es war vor ein paar Jahren, oder ich den geschaut habe, ich glaube, da hat sie den mitgeschaut, aber sie ist, glaube ich, nicht so großer Fan.
Okay, also davon. Wenn ihr da draußen diesen Film in der Whole Bloody Affair-Version mal irgendwann dann schaut, sucht euch mal jemanden, der den Film noch nicht gesehen hat. Das macht richtig, richtig Spaß. So, aber jetzt nach diesen ganzen positiven Gedanken kommen wir mal zu ein paar negativen.
Auf jeden Fall ist das erstmal eine ganz gute Beschreibung von dem, was wir jetzt besprechen, denn die Serie heißt Bad Thoughts, und ich habe dich so ein bisschen in die Ecke gestupst, weil ich mir nicht so genau sicher war, ob ich daran irgendwas gut finde oder eigentlich alles scheiße, weil das schwankt wirklich zwischen, wir wollen wirklich einfach nur schocken und eklig sein, zwischen eigentlich ganz coolen, edgy Sketchen. Also der Macher ist Tom Segura, hat mir vorher nichts gesagt. Es gibt jetzt sogar schon eine zweite Staffel. Also ich habe die Serie schon vor einiger Zeit gesehen gehabt und wollte die sogar mal mit meiner Frau schauen, habe dann aber gesehen, dass sie nicht synchronisiert ist. Deswegen ist es dann weggefallen. Ich glaube, sie hätte auch keinen großen Spaß dran gehabt. Und hab dann jetzt einfach gedacht, weil ich ja gerade Urlaub hatte, kannst du doch jetzt mal ausprobieren. Und das ist so eine Art Dark Sketch Comedy. Und man hat immer so 3 Skits pro Folge. Die sind auch immer sehr kurz, nur so 6-7 Minuten pro Folge. Ne, das schwankt dann immer so ein bisschen, je nachdem, was man erzählen will. Und in der ersten Folge sieht man so einen Auftragskiller, der gerade so seine Regeln aufzählt, so wie man das halt kennt, so oder ja, seine 2 Regeln sind's, glaube ich, ne? Ich habe nur 2 Regeln. keine Kinder und keine Frauen. Und dann schießt er halt und eine läuft durchs Bild und er schießt die halt aus Versehen und er bricht dann praktisch emotional direkt zusammen und weiß nicht, wie er die Situation handeln soll. Und dann hat er irgendwie was Schlechtes zu essen gehabt und scheißt sich erstmal voll in die Hose. Und da dachte ich dann echt so, okay.
Ja, beim Snipen also verkackt quasi direkt, im wahrsten Sinne.
Aber richtig eingeschissen, ja, und er lässt dann halt auch die Hose runter und die ganzen Beine sind voll gekackt und also es ist wirklich sehr, sehr explizit, was dann halt gezeigt wird. Es ist nicht nur so ein Vaterfurz, sondern das ist ein richtiger Knaller. Ja. Und da dachte ich so, okay, also eigentlich nicht so geil. Ja. Und dann hat er irgendwie Funkkontakt mit der Zentrale und dann will er sich dann da irgendwie rausreden und dreht dann seinem Chef da die größten sexuellen Gefälligkeiten an, die ich jetzt hier nicht ausmalen will. Und er kommt halt in so einen Schwall und er will ihm immer ins Wort fallen und am Ende kommt dann raus, dass irgendwie der ganze Kontrollraum zuhört und ja, dann war es halt ganz lustig. Und danach dachte ich so, ich fand es eigentlich nicht gut, aber mich würde es jetzt wirklich total interessieren, wie es weitergeht. Und dann kam halt der zweite Sketch, der deutlich besser war, aber halt auch diese Komponente hatte, wo man sagte, okay. Und das war dieser A24-Sketch, mit dem ich dich halt auch, oder A25 heißt es ja, ne, mit dem ich dich so ein bisschen gelockt habe. Und da hole ich dich jetzt mal ins Boot und du schüttelst schon den Kopf und frag dich mal, was du dazu sagst.
Ja, das könnt ihr euch so vorstellen. Du kriegst einen Pitch von Steven, ey, guck mal hier diese Comedy an, das ist so schlecht und so niveaulos und scheiße. Das musst du sehen. Ich wollte nach dem ersten Sketch ausmachen. Und da denkst du dir halt so, ja, da musst du eigentlich schon mal reingucken jetzt. Also ich gebe ehrlich zu, Steven, ich habe das nicht weit geschafft. Ich habe die erste Folge geguckt und ich habe mich ein bisschen, also die ersten drei Sketches, und habe mich ein bisschen dabei geschämt, dass ich hier und da gelacht habe. Ne? Also gerade hier bei Rimming im Altersheim, das hat mich wirklich gebrochen dann. Und
dann zum Schluss auch ich weiß nicht mehr, wie sie hieß hier, Clementine's Throat oder so hieß der Film.
Oh mein Gott, ich meine, und dann, okay, das mit der VR-Brille dann danach, das war nicht so lustig. Und dann dachte ich mir, okay, pass auf, eine versuchst du noch. Nach dem The Boys-Finale ich gesagt, komm, eine Folge schaust du noch, damit du morgen mit Steven reden kannst. Und dann kommt diese zweite Folge mit diesen, ich sag jetzt mal, Stuhlgang mit Aliens, wo die sich dann, wo die zusammen in so ein Portal scheißen müssen. Ich habe gesagt, Alter, ist
das? Die müssen zusammen gleichzeitig in eine Toilette kacken, damit sich ein Portal öffnet.
Wie kommt man auf sowas? Und ich konnte da nicht mehr weitergucken. Noch nie sowas Niveauloses gesehen und was so ein Production Value hatte. Das hat sich.
Das stimmt.
Das hat sich voll gebissen. Das hat so eine Dissonanz in mir hervorgerufen, weil ich dachte, wenn du sowas siehst, dann ist das ja richtiger Müll. Aber das war halt relativ hochwertiger Sketch-Comedy, wo es aber so niveaulos war. An sowas würde ich gar nicht denken. Also sowas würde mir nicht mal einfallen. Also Wahnsinn. Also das dahingehend muss ich sagen, wirklich Hut ab. Das hat jedes Niveau-Bingo unterboten.
Ja, unterboten, ja.
Aber ich konnte es nicht wirklich genießen und schauen, erst recht nicht. Wie weit bist du denn gekommen?
Ich habe vier Folgen insgesamt geschaut.
Okay.
Und jetzt, pass auf, und jetzt kommt der Hammer und nochmal ein Pitch von mir.
Oh nein.
Nach dem letzten Sketch der dritten Folge, da habe ich wirklich mit mir gestruggelt, ob ich weiter gucke oder nicht, weil das ist wirklich so ein widerliches Ding. Und das Krasse ist, das wird dann wie so eine Art Cliffhanger endet das dann und wird in dem ersten Sketch der vierten Folge halt aufgegriffen und da wird's dann wirklich richtig krass widerlich, wo du dann halt so denkst.
Oh, es wird noch widerlicher, ja.
Du machst dir keine Vorstellung.
Nee.
Mich würde einfach zu sehr interessieren, was du zu diesen, zwei Sketchen eigentlich, ist ja ein Sketch, sagst, weil das ist wirklich, es hat halt auch keine Punchline. Also es ist einfach nur eklig und ist dann halt vorbei. Und dann dachte ich mir, ach so, Alter, jetzt habe ich mich hier durchgequält durch diese widerliche Geschwisterliebe, ja, um das mal als kleines Stichwort hier reinzuwerfen. Alter, das ist wirklich So ein perverser Drecksscheiß, ja. Es ist auch wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr explizit, aber halt immer so, dass man halt die, die wichtigen Stellen halt verdeckt. Okay, also ich glaube, ich kann dich nicht mehr triggern als das.
Ja, vielleicht. Das ist so ein bisschen wie, kennst du noch rotten.com?
Ja, ja.
Die Homepage.
Ja.
Das ist das als Serie. Und traust du dich, das anzugucken? Ich habe nur Angst vor den Menschen, die sich das angucken und wirklich Spaß daran haben. Also die möchte ich nicht kennenlernen. Oder am Ende guckt das dann Mo als alter Jackass-Hase und lacht sich die ganze Zeit ins Fäustchen. Wir wissen es nicht genau. Ich war auf jeden Fall sehr angeekelt und auch ein bisschen. Ich kann aber auch deine Faszination, wie gesagt, aus der Hinsicht verstehen, dass man es einfach gar nicht glauben kann, was das für ein Scheiß ist.
Ja. Also letzter Satz dazu, ich habe mir das Video nicht angeschaut, aber es gibt auf YouTube tatsächlich ein Video, wo Tom Segura seiner Mutter die Serie zeigt.
Okay, das ist lustig. Das ist lustig.
Das ist auf jeden Fall, also ich möchte nicht wissen, was er ihr da gezeigt hat, aber wenn es der Sketch aus Folge 3 ist, dann Hut ab. Also du hast eine gute Beziehung zu deiner Mutter. Und jetzt allerletzter Fakt, Produktionsfirma heißt Your Mom's House Studios.
Oh mein Gott, mach schnell weiter, bitte.
Schnell weiter. Ja, kommen wir zu etwas ganz anderem, also zu einem richtigen Drama, ja, nämlich The Drama. Habe ich jetzt nämlich nachgeholt. Jetzt habe ich zweimal hintereinander sehr schnell nämlich gesagt. Ich weiß auch nicht wieso, aber Dinge passieren. Wie in diesem Film, wo es ja darum geht, dass Robert Pattinson mit Zendaya, eigentlich immer noch eine recht frische, kurze Beziehung führt. Und nach 2 Jahren wollen die beiden heiraten. Und bei einem Gespräch mit einem befreundeten Pärchen hat einer die Idee, dass jeder sagt, was das Schlimmste ist, was er jemals getan hat. Und irgendwann kommen sie bei Zendaya an, das ist die Letzte im Bunde. Und die erzählt was gar nicht so geil ist. Und dann die ganze Beziehung so ein bisschen, nicht ein bisschen, ganz schön ins Straucheln bringt. Und dann ganz viel Drama passiert und das war der Hammer. War so ein krass guter Film, der hat mich komplett gefangen genommen. Der ist so geschliffen geschrieben von den Dialogen und allem, also da wirkt irgendwie nichts unrealistisch. Das einzige Unrealistische, das ist eigentlich auch gar kein Kritikpunkt am Film an sich, ist halt für mich, dass diese Situation so wahrscheinlich nie passieren würde. Also die war nicht so betrunken, dass man sowas einfach ausplaudert, vor allem vor Fremden. Das ist für mich unrealistisch, aber das, wie gesagt, überhaupt gar keine Kritik am Film, weil es geht ja darum, halt genau diese Situation zu etablieren und deswegen ist mir das völlig Wurst, ob das so realistisch ist oder nicht, weil all das, was halt danach kommt und wie sich das in ihrer Beziehung entwickelt und wie er halt nach und nach immer mehr in diesen Sog gerät, kenne ich sie überhaupt? Das hätte ich nie von ihr erwartet. Und wie gehe ich jetzt damit um? Kann man mit so jemandem eigentlich noch zusammenbleiben? Das wird schon richtig gut aufgearbeitet. Das ist ja auch einfach ein sehr aktuelles Thema, vor allem in den USA. So als kleiner Hinweis. Und am Ende saß ich da und hatte vor allem ein Finale in diesem Film, wo Fremdscham ist nicht so richtig das richtige Wort, aber ich konnte schon fast nicht mehr hingucken da auf der Hochzeit zum Schluss, weil das halt so eskaliert ist mit so unangenehmen Situationen, dass sich da der Bauch fast verdreht hat. Also
und da merkst du, dass es gutes Filmmachen ist, weil eigentlich, ne, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber eigentlich passiert ja gar nichts. Also es gibt Filme, die hätten die Eskalationsspirale extrem hochgedreht und der zeigt nur das Unangenehme und du fühlst dich so verbunden mit den Figuren und kannst dich so gut reinversetzen. Das ist einfach, ich verstehe das voll. Es war bei mir auch so. Ich wollte da einfach weg. Ich wollte weg aus dem Kino und einfach raus aus der Situation. Und das muss ein Film erstmal schaffen, so, weißt du?
Ja, also das ist einfach ein absolut herausragender Film. Also ich weiß nicht, was ich dazu mehr sagen soll. Ich habe den tatsächlich erst heute früh geschaut. Deswegen habe ich es jetzt nicht geschafft, nochmal in die Folge von dir und Berg reinzuhören. Es gab ja einen kleinen Speedy dazu.
Ja.
Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Aber du kannst ja hier nochmal ganz kurz so einen Abriss geben, was du dazu sagst.
Nö. Mach ich nicht. Ihr hört einfach mal schön den Speedy. Du hörst dir den an. Ich hätte jetzt, weil wenn ich jetzt anfange, über den Film zu reden, ich fand den auch sehr fantastisch, Das ist ein Film, über den man stundenlang reden kann. Also deswegen machen wir das fast gar nicht auf. Hör das mal und dann reden wir nochmal off-topic darüber. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Schön, dass er dir auch gefallen hat.
Der alte Teaser, Sandro.
Ja, hört das mal.
Lockt die Leute hier. Lockt die Leute in die anderen Folgen. Ja, das ist der Wahnsinn, ey. Ja, also kommen wir von einem absolut hervorragenden Film zu einem mit viel Thrash.
Thrash!
Also Thrash war ja absolut mein Beuteschema, ne? Also Katastrophenfilm und dann noch Tierhorror. Da bin ich am Start. Also immer noch ein recht aktueller Netflix-Film, wurde hier auch schon besprochen von Sandro und
Nur ich. Also ich hatte das genauso gesagt. Dass die erste Hälfte ist was für Steven, die zweite ist was für mich. Toller Film.
Ja. Okay, gut. Gehen wir zum nächsten, sehe ich genauso.
Das ist so ein bisschen wie War Machine letztens. Also so, weißt du, wir kriegen endlich mal wieder so ein bisschen Trash-Filme mit Niveau. Das gefällt mir voll.
Ja. Genau, also ist ja auch ein total simples Konzept, ne? Geht um so ein kleines, ich weiß gar nicht, Fischerörtchen, wo das Meer in der Nähe ist.
Das war richtig nur gut aufgepasst, ja, es ist eine Küstenstadt.
Eine Küstenstadt, ja, meine Güte. Hätte ja auch einfach, ja, na stimmt, wo sollen sonst die Haie herkommen? Also es gibt auch Haie.
Die Elbe ist wieder übers Ufer getreten, genau.
Und wie kommen die Haie in die Stadt? Natürlich durch eine Sturmflut.
Ich muss dir nochmal ins Ohr fallen. Du hast recht völlig mit deiner Begründung, weil wir hatten ja vor kurzem auch diesen Hai-Film, wo die Seine wo da irgendwie Haie im Süßwasser waren. Und das geht ja alles. Also tut mir leid, dass ich das so in so ein schlechtes Licht gerückt habe. Es ist ja alles möglich.
Möglich bei solchen Filmen. Und ja, also überfluteter. Das kann ich nachher wieder schön zusammenschneiden für ein Cold Opening. Ein überfluteter Küstenort mit Haien und was will man mehr? Es gibt ein paar Protagonisten, zwei unterschiedliche Orte. Einmal so drei Pflegekinder, die irgendwie mit ihrem Pflegedaddy nicht so klarkommen und da irgendwie überleben müssen. Und auf der anderen Seite dann ein Mädel, das da irgendwie nicht aus ihrem Haus raus möchte und dann da versucht zu überleben und noch eine Frau findet, die dann auch noch schwanger ist natürlich. Und
natürlich.
Jetzt könnt ihr euch auch sicherlich schon denken, was mit einer schwangeren Frau in solch einem thrashigen Film später noch passieren wird, denn einer hochschwangeren Frau, ja, das Kind kommt in dem Film auf die Welt. Das ist
wie in A Quiet Place. So immer in dem schlimmsten möglichen Szenario kommen die Kinder auf die Welt, ey. Schlimm.
Ja, und das ist natürlich dann schon ein bisschen albern, aber ich fand den trotzdem unterhaltsam. Es gab ein paar richtig coole Shots, die mir auch so ein bisschen in der Erinnerung geblieben sind. Fand das zum Beispiel total geil bei den drei Kiddies dort im Haus, als die versuchen da die Tür zuzumachen und man so von oben sieht, wie sie sich über diesen kleinen Spalt lehnt und unten der Hai lang schwimmt. Das sah ziemlich cool aus und da gab es so ein paar Ideen, die schon gezündet haben. Ich fand den nicht schlecht. Der war kurzweilig, ohne dass es jetzt ein cineastisches Meisterwerk war.
Ja, der war super. Also für das, was er ist, schönes Katastrophenszenario. Dann hast du, die haben vieles dort einfach schön gebaut und überflutet und es sah alles sehr haptisch aus. Das ist halt auch nicht üblich bei so Hai-Filmen. Die Figuren waren völlig okay, ne? Also man wollte den folgen und es war denen nicht völlig egal, ob die alle abnippeln. Und er war auch schön splätterig. Und ich fand einfach die Idee einfach cool, dass du diese Bullenhaie waren das ja, glaube ich, ne? Die dann, dass die ein bisschen kleiner waren und dass die halt auch ins Haus reinschwimmen konnten und sowas. Und dann am Ende setzt er ja ein Statement, wer hier der wahre Boss ist, fand ich geil. Also wer mal mehr meine Meinung nochmal dazu hören will, hört auch gerne mal in die Folge 140 ohne Handy in Polen rein. Da besprechen wir auch übrigens noch The Drama. Also habt ihr gleich einen Doppelpack.
Jiha! Das klingt auf jeden Fall als gab es da einen perfekten Nachbar? Nee, leider nicht in dem Film. Der perfekte Nachbar ist zwar der Titel einer recht aktuellen Dokumentation, die auf Netflix läuft. Und die habe ich mir nur angeschaut, weil die mir so aufdringlich als Thumbnail irgendwie aufgeschwatzt wurde. und gleichzeitig noch draufgepappt wurde Oscar-Kandidat. Und dann dachte ich mir, so schlecht kann es ja nicht sein. Und die war jetzt auch nicht schlecht. Komme ich gleich zu, was mich da so ein bisschen dran gestört hat. Worum geht's? Es geht um einen amerikanischen Vorort, wo ja hauptsächlich so, ja, ich sag mal, untere Mittelschicht halt wohnt, vor allem People of Color und mittendrin eine weiße Frau, die sich halt andauernd über die Kinder aufregt, die vor ihrem Haus spielen und da immer wieder mit den anderen aneinander gerät und da muss immer wieder die Polizei kommen. Also sie ruft immer wieder die Polizei, weil sie wie gesagt, die Kinder da anschwärzen will oder ihre Nachbarn irgendwie in die Bredouille bringen möchte. Also die ist bekannt bei der Polizei und irgendwann eskaliert das Ganze und sie schießt auf eine Mutter, die vor ihrer Haustür steht, ohne dass sie sie sehen kann, also von innen. Und am Ende geht's in dem ganzen Film um ein Gesetz. Ein Gesetz, das es in Texas gibt, das es dir erlaubt, auf jemand anderen straffrei zu schießen, wenn du dich bedroht fühlst. Also wenn du um dein Leben bangst und denjenigen erschießt und du das halt darlegen kannst, dann ja, dann musst du dich nicht vor dem Gesetz fürchten. Und
die Amis, wirklich.
Ja, und in der ersten Hälfte geht es dann erstmal darum, wie es dazu gekommen ist. Und durch die ganzen Polizeieinsätze, die es gab, hat man halt ganz viel Bodycam-Material. Also es wird fast nur über Bodycams erzählt. Und man sieht halt, wie sich das Ganze so aufgeschaukelt hat und wie es dann letzten Endes auch eskaliert ist. Also man sieht halt den Akt an sich natürlich nicht direkt, weil die Polizei dort nicht in der Nähe ist, aber alles, was dann auch direkt danach passiert und die Frau, die stirbt dann auch. Und da muss ich jetzt halt auch sagen, das wird ganz schön krass ausgeschlachtet. Also da wird halt wirklich gefühlt Ewigkeiten, werden die anderen in der Schwebe gelassen, ob sie jetzt noch lebt oder nicht. Und dann geht man von einem zum nächsten und man sieht die alle heulen und dann am Ende wird den Kindern gesagt, dass die Mutter gestorben ist und den anderen Verwandten und du siehst halt, wie die dort alle zusammenbrechen und nicht mehr können und so. Es ist schon auf jeden Fall stark voyeuristisch. Das hat mich schon ein bisschen genervt. Und das muss man der Doku auf jeden Fall anprangern. Hinten raus geht's dann halt darum, ob sie halt verurteilt wird oder nicht. Und das ist halt letzten Endes eine Doku, die halt einfach auf dieses absurde Gesetz und deren ja Durchsetzung oder auch gezielten Einsatz oder anders, wenn einem das bewusst ist, kann man das ja auch gezielt einsetzen, um jemanden zu erschießen, den man über den Jordan bringen möchte. Also es bleibt ambivalent, man weiß am Ende nicht wirklich, was ihre Beweggründe waren, ob das geplant war oder nicht. Von daher ist es trotzdem hinten raus dann doch recht spannend und man kann sich das mit diesen kleinen Abstrichen, die ich vorhin gemacht habe, auf jeden Fall anschauen. The Perfect Neighbor.
Ja, von der habe ich schon gehört. Klingt spannend und gleichzeitig abstoßend. Also ein bisschen wie Bad Thoughts, nur anders.
Ja, aber also, sehr anders.
Also im Sinne von, das muss man sich schon wirklich zweimal überlegen, ob man das jetzt sehen möchte. Aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ich weiß, ich wollte jetzt ein bisschen provozieren. Aber ich habe den tatsächlich damals schon auf die Watchlist gesetzt. Und das hat es nicht einfacher gemacht, das weiterhin zu ignorieren. Mal schauen.
Unseren nächsten Protagonisten, der sagte dir gar nichts, ne, als ich dir davon erzählt habe. Es geht jetzt um Alex Jones und Infowars.
Nee, da war ich tatsächlich ungebildet.
Ja. Alex Jones betreibt seit, ich weiß nicht, also ich glaube 2007 oder so, das wird in der Doku auch gesagt, seinen Kanal Infowars, vielleicht hieß das damals auch noch anders, mit dem er ja halt rechte Themen in Amerika unter die Leute bringt. Und alles auch immer mit starkem Hang zu Verschwörungstheorien und Ähnlichen. Also nicht die ganz krassen, aber da sind dann halt schon einige Sachen dabei, wo man mehr als nur einmal überlegt, ob man demjenigen weiter zuhören möchte. Davon mal ganz abgesehen, dass ich finde, dass ich mich immer wieder frage, ey, die Amerikaner, das ist schon echt ein komisches Volk. Oder zumindest die eine Hälfte davon, die ja gefühlt solchen Leuten hinterherläuft und denen aus der Hand frisst. Weil ich sehe den eine Minute und ich muss nicht mal wissen, über was der redet, dass ich halt abschalte und dem nicht mehr zuhören will. Also ich finde einfach ein abstoßender Typ. Und in The Truth versus Alex Jones, so heißt nämlich diese Doku, geht's um den größten Verleumdungsprozess, den es jemals in der USA gab. Denn der besagte Alex Jones hat nach 2012, nach dem Sandy Hooks Massaker, ich glaube so hieß das, da wurde in der Grundschule eine Schießerei verübt, bei der sehr viele Grundschüler getötet worden und der Schütze hat sich dann auch selbst das Leben genommen im Anschluss an diese Tat. Und er hat das verleumdet, indem er gesagt hat, er hat sich da vor allem ein oder zwei Familien rausgepickt und hat gesagt, deren Kind ist gar nicht gestorben, das wäre nie passiert, das wurde von dem Staat inszeniert. Und hat dann da natürlich Indizien und Beweise und was weiß ich dann immer zusammengesucht und das den Leuten präsentiert. Und das Krasse ist halt, dass zu diesem Zeitpunkt seine News-Sendung in großen Tüttelchen teilweise von mehr Leuten geguckt wurde als NBC. Also der hat halt eine richtig krasse Reichweite gehabt. Und das wird am Anfang aufgearbeitet, also erstmal wird kurz was zu ihm gesagt, dann wird das Massaker aufgearbeitet und das ist auch hier für mich einer der größten Kritikpunkte an einer insgesamt sehr guten Doku, dass dieses Schulmassaker wirklich auch im tiefsten Detail aufgearbeitet wird, wo der lang gegangen ist, wie er die Kinder erschossen hat, aber wo und dass sie alle in einem Raum waren und aufeinander gestapelt und dann werden die ganzen Namen aufgezählt und die Eltern nochmal gezeigt. Das ist alles zu viel. Also das brauche ich halt nicht, um zu verstehen, dass das halt einfach eine scheiß Sache ist. Oder? Das hätte man, finde ich, ein bisschen eleganter lösen können. Wenn man dann da einmal durch ist, ist das aber eine reine Gerichtsdoku. Also es geht dann um den einen Prozess, also insgesamt hatte er zwei in zwei unterschiedlichen Staaten, weil er dort halt jeweils angeklagt wurde. Und der eine wird etwas ausführlicher besprochen und der zweite ist dann im Grunde genommen der gleiche Prozess nochmal, nur in einem anderen Staat. Und der wird dann zum Schluss relativ schnell abgefrühstückt. Und es wird dann auch relativ schnell klar, dass halt diese ganzen Anschuldigungen an ihn, dass er da halt verurteilt wird, und in diesen beiden Prozessen, die man sich dann anschaut, geht's um die Schadensersatzhöhe, die er leisten muss. Und ich sag mal so, am Ende ist das eine Zahl, die fast 8 Nullen hat. Nee, mehr. Gar nicht wahr. 9 Nullen. Also, es ist richtig krass, was der Zahlenmuster hat er bis jetzt nicht gemacht machen können, weil er eigentlich schon während des Prozesshergangs schon mehr oder minder pleite war. Und er hat sich dann auch noch lustig darüber gemacht. Lust kommt hier, er hat sich das dann irgendwie live aus seinem Studio angeguckt, als das Urteil verkündet wurde. Er musste da anscheinend nicht mal irgendwie im Saal sein und hat sich noch darüber lustig gemacht. Komm, gib mir mehr Millionen, mehr, ja, los, komm. Das ist so ein richtiger Spacken. Also du bist halt wirklich schockiert am Ende einfach über all das, was da passiert ist. Erstmal, dass die Leute so einem Typen folgen, dass der so eine Reichweite hat, dass immer wieder diese verkackten Schießereien in Amerika passieren und dass dann halt auch noch die Familien unter so einem wirklich Spacken halt leiden müssen. Also es ist nicht ganz easy zu gucken, aber es ist wirklich eine gute Doku.
Oh, da hast du dir ja, ohne dass wir es hier verraten, einen thematischen Überbau geschafft in der Folge. Und dadurch hat der Film, auf den ich referiere, den wir jetzt hier nicht benennen, wahrscheinlich nochmal ganz anders gewirkt auf dich, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich den gucken kann. Ich finde es sehr spannend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ich kann mich noch, gut, das war ein Spielfilm hier, 22. Juli, von Greengrass, der Film über Anders Breivik und das Massaker, und das hat mich, da habe ich mich so unwohl gefühlt. Und der war ja sehr dokumentarisch gemacht. Es gibt ja auch eine Doku dazu. Und je näher, das ist so ein Zwiespalt. Eigentlich würde ich sowas gern als Film sehen, weil ich dann das mehr als Beobachter sehen kann. Die Doku macht mich zu traurig und befangen. Auf der anderen Seite ist ein Film natürlich immer dramaturgisch überhöht. Aber weißt du, das ist so ein bisschen, ich würde mir super gern einen Film über diese Dokumentation angucken, mit einem guten Schauspieler, der diesen Widerling spielt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der aber trotzdem relativ nah an der Wahrheit ist, weil so ist es für mich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich mich mit so viel Schlimmem in der Welt befassen möchte. Aber gut, gut, dass du es mitgebracht hast, auch wenn du jetzt hier dann ganz schön, das ist ein bisschen runtergezogen jetzt hier, ne? Das ist.
Ja, das waren jetzt natürlich zwei harte Bretter, aber ich denke mal, du kommst jetzt mit was deutlich Unterhaltsamerem um die Ecke und du sagst es bestimmt wieder nur ganz kurz, weil es um Star Wars geht, aber wenn du sagst nur ganz kurz bei Star Wars, dann sind es ja trotzdem 10 Minuten, also von daher.
Also hier, erstmal 20 Minuten um ganz schlimme, die Schattenseiten der Menschen behandelnde Dokus reden, ja, aber dann kann ich auch hier über Star Wars reden. Es gibt aber über The Mandalorian Grogu nicht so viel zu sagen, Steven, vor allem nicht mit dir. Weil du hast nie eine Folge gesehen, ne?
Nee.
Ja, gut. Also dann wirst du diesen Film nicht gucken. Nehme ich mal an. Auf der anderen Seite wäre auch hier das Experiment interessant, wenn der dann irgendwann mal auf Disney ist, dass du den guckst und mir dann sagst, hat der funktioniert für dich? Ich glaube ja schon, dass der auch für Leute gemacht ist, die die Serie nicht geguckt haben und die jetzt einfach wieder ins Kino gehen wollen, Star Wars schauen wollen. Also dieser Film steht und fällt mit der Erwartungshaltung, Leute. Wenn ihr Fan von The Mandalorian seid, ich zähle nämlich dazu, geht da rein. Ihr werdet eine gute Zeit haben. Ihr bekommt das, was ihr in der Serie bekommt, nur auf der Kinoleinwand. Ein bisschen wertiger. Es kommt nicht an die besten Mandalorian-Folgen ran, lange nicht. Es ist aber auch jetzt nicht so schlecht, aber ist auch keine schlechte Füllerfolge. Also Füllerfolge vielleicht dahingehend, dass es nicht viel zum Großen und Ganzen im Star-Wars-Universum beiträgt, aber das würde dir zum Beispiel gefallen. Es geht nicht um Skywalkers oder um Jedis oder um irgendwas, sondern es ist einfach so ein ganz kleiner Western eigentlich. Und deswegen habe ich mal eine andere Herangehensweise an diesen Film, die ich mit dir besprechen will. Damals in den 90ern war das ja so ein Ding, zu Serien, die sehr populär waren, einen Film zu machen. Das gab es ja bei Twin Peaks. Ich war zu Power Rangers im Kino damals. Einer meiner ersten Kinofilme. Ja, und für mich war das so, oh, die Serie sieht so billig aus und plötzlich sieht das so fett aus. Es gab ja damals diesen Akte X-Film noch, den habe ich nicht gesehen, weil ich die Serie auch nicht gesehen habe. Aber du weißt, was ich meine. Das war ja schon so ein Ding, so ein kulturelles Ereignis damals. Und da wollte ich dich fragen, ist das überhaupt heute noch zeitgemäß? Wie stehst du dazu?
Was genau ist jetzt heute noch zeitgemäß?
Na, zu Serien, Filme ins Kino zu bringen.
Zu Serien, Filme ins Kino zu bringen.
Wenn jetzt ein Lost-Film käme, würdest du dich drauf freuen?
Ich wüsste nicht, was der mir erzählen soll, was die Serie besser macht. Also man könnte jetzt natürlich bei dem Beispiel sagen, vielleicht macht er irgendwas mit dem Ende anders oder schreibt das um. Ja, okay. Wäre eine Möglichkeit. Aber im Großen und Ganzen wird das selten gemacht?
Ja, ich glaube, das ist halt auch einfach, dann kannst du es halt als Serie machen, weil das, worauf ich anspiele, ist, früher hast du ja bei, die Serien waren recht günstig produziert fürs TV und dann hast du aber bei Filmen plötzlich fettes Budget in die Hand bekommen. Und das macht aber nicht so viel Sinn bei einer Serie wie The Mandalorian, die halt schon State of the Art produziert ist. Also da gibt's nicht viel nach oben, wo du halt hin noch gehen kannst. Und man könnte jetzt an dem Film kritisieren, der ist nicht viel besser als die Serie. Ja, weil die halt schon Hollywood-mäßig einfach so am obersten Level ist. Und deswegen, ich finde es ein bisschen komisch. Also der Film wirkt, als hätte man Staffel 4 inszeniert und entworfen und fertig. Und dann hat jemand gesagt, wir brauchen aber einen Kinofilm. Seit 7 Jahren gab es keinen Star-Wars-Film mehr. Mo, mach mal bitte einen Fancut von der Staffel 4 und werf alles raus, dass wir auf 130 Minuten kommen. Das ist der Film. So als würdest du noch merken, hier könnte man einen Schluss machen, hier kommt die nächste Folge. Und das ist etwas, wo ich mich so schwer tue, damit das zu kritisieren, weil irgendwie, ich verstehe es nicht, warum man das gemacht hat. Es wirkt auch ein bisschen verzweifelt. Aber der Film ist gut, der hat mich gut unterhalten, weil ich halt die Figuren mag. Werden die weiterentwickelt? Nö. Gibt es irgendwas, was ich da Neues lerne? Nö, es ist halt die Serie in groß. Und ich hatte eine gute Zeit. Das 3D war gut. Ich musste leider in 3D gucken. Ich dachte mir so, krass, das gibt's noch. Scheiße, ich muss Geld bezahlen. Und es war optisch super lecker. Hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Die Musik von Göransson ist mega gut. Und wer sich aber jetzt halt einfach mehr erhofft als eine große Mando- und Grogu-Folge, der kriegt das halt eben nicht so. Und deswegen, Leute, wenn ihr da reingehen wollt und Star Wars im Kino sehen wollt und die Serie mögt, findet ihr den gut? Wenn ihr mit der Serie nichts anfangen könnt oder Rogue One oder so euch erhofft oder ein Star Wars Skywalker-Saga-Film, wo es um das Ende des Universums geht, lasst es einfach bleiben. Das ist mein Fazit dazu. Und deswegen hatte ich eine gute Zeit und viel mehr kann man eigentlich dazu gar nicht sagen.
Das klingt ja wirklich eigentlich wie so eine Spezialfolge von The Mandalorian, die man dann wirklich einfach nur ins Kino gebracht hat, einfach um mal wieder aus dem Kino zu haben.
Genau. Das ist im Prinzip, das ist die perfekte Zusammenfassung dafür. Es ist eine Spezialfolge, die doppelt so lang geht und dafür kannst du ins Kino gehen. Mhm. Und das muss nichts Schlechtes bedeuten. Das ist halt einfach nur, was erwartest du? Der Film heißt halt so das, was er ist. Mandalorian und Grogu, mehr kriegst du nicht.
Also um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ich glaube nicht, dass das noch zeitgemäß ist und dass das nur bei großen Franchises oder wirklich erfolgreichen Serien überhaupt noch funktioniert. Also ansonsten kannst du das halt nicht machen, weil ich glaube, das hat dann halt keinen Erfolg.
Also ja, die haben jetzt zum Beispiel auch einen Game of Thrones Film angekündigt. Klar, in der Welt kannst du viele Geschichten erzählen, aber die Serie, gerade die letzten Staffeln, die waren so teuer. Da war eine Folge so teuer wie heute ein Film. Da kannst du nicht viel größer werden, weißt du? Deswegen, ich weiß nicht genau, ob das noch zeitgemäß ist, aber macht euch ein eigenes Bild.
Ich habe mir ein eigenes Bild von der zweiten Staffel von Running Point gemacht. Und ich glaube, du bist ja nach wie vor jetzt der Einzige, der die noch nicht geschaut hat, ne?
Genau, deswegen hast du hier den perfekten Gesprächspartner wieder. Aber da, naja, hast du ja auch gerade so gespürt.
Aber das ist bei der Serie auch nicht so wichtig, weil ich glaube, da sind Mo Berg und ich sowieso auf einem Level, weil auch die zweite Staffel einfach das Level hält. Die ist genauso gut wie die erste Staffel. Man folgt also weiter Isla Gordon, die den Basketballverein LA Waves als Präsidentin in der ersten Staffel ja überraschenderweise relativ gut geführt hat und nach oben gebracht hat. Und zum Schluss in der ersten Staffel kommt halt ihr Bruder wieder zurück und man weiß, der will wieder zurück an die Spitze. Und das ist dann auch sozusagen eigentlich der Hauptkonflikt in der zweiten Staffel, dass er irgendwie versucht, sie so rücklinks wieder von der Stelle halt runterzudrängen. Sie versucht, sich weiter irgendwie zu behaupten. Dann gibt's ein paar Konflikte innerhalb der Mannschaft. In ihrem Liebesleben geht wieder was schief. Ich hoffe, das wird nicht so ein Ding, was irgendwie jede Staffel wieder aufgewärmt wird, weil das gab's in der ersten Staffel auch schon mal. Das ist so, da müssen Serien dieser Art vorsichtig sein, weil das kann auch wirklich dazu führen, dass es dann an Qualität verliert. Aber jetzt ist alles noch safe und ich muss halt einfach sagen, ich mag so die Art und das einfach das Feeling, das die Serie vermittelt. Das ist schon recht nah an Ted Lasso dran, auch wenn es hier eine etwas andere Ausrichtung ja nimmt und halt auch, und das ist so etwas, was mir halt ja am wenigsten an der Serie gefällt, dass es halt so in dieser ultra reichen Welt halt spielt. Also sie ist halt Milliardärin da mit ihren Brüdern und das merkt man halt schon so, in welchen Kreisen die sich bewegen und wo da so die Standards sitzen und so. Das ja, ist halt so im Großen und Ganzen eigentlich nicht so meins, aber da kann ich drüber hinwegsehen, wenn halt der Rest halt passt und der Humor passt. Und es ist halt mit Ness, das ist einer ihrer Brüder, halt so ein Charakter drin, das ist so der Phil Dunphy der Serie, also so dieser liebenswerte Trottel, der aber gar nicht so dumm ist, wie er immer tut und der irgendwie in jeder Folge eine lustige, also mindestens eine lustige Szene hat. Allein schon deshalb macht's Spaß und ja, also dritte Staffel kann kommen. Sehr solide, sehr solide. Running Point Staffel 2.
Ja, guck ich nicht. So, wie ist es denn bei dir mit The Boys? Du hast das ja angefangen, daran kann ich mich erinnern, wo bist du nochmal ausgestiegen?
Nach der zweiten Staffel.
Aha, ja, interessant. Und du hast ja vor, das vielleicht nochmal zu gucken, ne?
Ja, also ich will es auf jeden Fall schauen, ich weiß halt nur noch nicht so ganz genau, wie ich es organisiere, weil ich habe es schon mehrfach meiner Frau nochmal versucht, irgendwie an die Kandare zu labern, aber ich habe es nicht geschafft.
Ja, schade. Also es ist für mich ist ein bisschen Fernsehgeschichte jetzt vorbei. The Boys Staffel 5 ist durch, das große Finale. Ich muss sagen, für mich hat das damals unglaublich gut funktioniert. Als Staffel 1 kam, das, ich finde es immer noch eine der besten ersten Staffeln ever in der Fernsehgeschichte, weil die halt wahrscheinlich auch einfach so Zeitgeist war. Die hat halt gleichzeitig diesen Celebrity-Clash gehabt, diesen Social-Media-Wahn auf Schippe genommen, dieses Virtual Signaling auf die Spitze getrieben. Dann hast du aber auch einen Fingerzeig gegen das, was in Hollywood eigentlich produziert wird, auch an Filmen gleichzeitig mit drin. Und dann hast du halt diese abgefuckten, coolen Charaktere, die halt irgendwie cool sind. Also zumindest Butcher und Homelander sind ja schon Popkultur. Die kennt man halt irgendwie einfach. Und vor allem Homelander ist ja irgendwie eine der markantesten Fernsehfiguren der letzten Jahrzehnte. Und das ist einfach, ändert sich auch nicht in Staffel 5. Ich fand Staffel 3, deswegen interessant, dass du bei Staffel 2 raus bist, ist die beste. Der habe ich damals 9,5 Punkte gegeben. Keine Ahnung, wie das bei einem Rewatch wäre, aber die geht so in die Watchmen-Richtung. Da kommt das erste Mal Soldier Boy zurück. Man sieht die Seven aus der Vergangenheit. Man hat ja mit Stormfront in Staffel 2 schon quasi einen Nazi-Soup gehabt. Und man merkt, das ganze Wort-Imperium, das ist eigentlich eine ziemlich rechte Angelegenheit. Und das ist alles hat seine Spuren im Zweiten Weltkrieg. Und da wird schon eine große Nummer draus gemacht. Und Staffel 3 bringt dann halt eben diese, wie bei den Watchmen ja einfach diese Parteien zusammen. Man sieht in Flashbacks, wie die Soups früher waren. Es springt in den Vietnamkrieg rein, dann hast du irgendeine Trickfilmsequenz mit Black Noir. Also es ist auch super kreativ und dann hast du am Ende einen Mega-Showdown und wie gesagt Soldier Boy als Homelanders Vater dann noch mit rein, der halt einfach, jeder Spruch von ihm sitzt einfach so gut. Es macht einfach unglaublich Spaß. Jensen Ackles spielt den ja und es ist einfach toll. Also das ist wirklich, da war die Serie auf ihrem Peak. Staffel 4 hat dann schon ein bisschen nachgelassen und Staffel 5 hat es leider jetzt nicht. Es ist ein okayes Finale, aber es hat es leider jetzt nicht mit dem Bravour über die Ziellinie gebracht, wie ich es mir erhofft habe. Es liegt vor allem daran, dass die ganze Staffel 5, erstmal kurz zur Grundlage, du musst dir das so vorstellen, du guckst, ich versuche das jetzt so zu sagen, ohne dass du viel gespoilert wirst, weil viel spoilern kann man bei der Serie nicht, muss man ehrlich sagen, weil eigentlich dreht sich alles relativ oft im Kreis. Es eskaliert nur mehr. Am Anfang von Staffel 5 ist es dann halt so, dass die Regierung halt de facto wirklich von den Supes beeinflusst und kontrolliert wird. Und Homelander quasi im Oval Office das Sagen hat. Alle Widerstandskämpfer von Starlight, beziehungsweise halt auch quasi die Seite der Boys, kann man sagen, werden in sogenannte Freedom Camps interniert. Also das ist schon ganz funny. Funny, weil es bitter ist. Und die Boys sind halt dann auch dort eingesperrt. Huey, Frenchie und Mother's Milk zum Beispiel sind dort eben, wir ja, müssen halt ums Überleben kämpfen. Die Seven sind auch zerstreut, also A-Train und The Deep und sowas, die versuchen alle irgendwie, eigentlich haben sie alle nur Angst vor Homelander, kann man sagen, und Black Noir auch. Und es formiert sich dann halt ein Widerstand. Am Ende geht es halt am Ende um den unweigerlichen Kampf Boys gegen Homelander letztendlich. Und wie das alles zu Ende gebracht wird, hat tatsächlich viel Game of Thrones-Parallelen. In der Hinsicht, dass ich sage, da, wo die Figuren am Ende stehen und was am Ende passiert und die Konflikte, wie sie beendet werden, das ist eigentlich sehr schön erzählt. Also das ist aber so, wenn ich dich jetzt fragen würde, was denkst du, wo die Figuren am Ende stehen, nachdem du zwei Staffeln gesehen hast, dann hast du 9 von 10 Treffer, weil es ist überhaupt nicht überraschend, es ist halt sehr, sehr konsequent. Das Problem ist, bei Game of Thrones war es ja so, dass der Weg sehr gerusht wurde. Also das Ende können sich ja viele darauf einigen, okay, das ist eigentlich relativ cool, oder passt zur Serie und zu der Welt, aber wie, das ging dann einfach alles Schlag auf Schlag auf Schlag und hat gar keine Zeit mehr für Charakterentwicklung gegeben. Hier ist es so, man hätte aus Staffel 4 und 5 eigentlich eine machen sollen, weil Staffel 5 ist nur eine Schnitzeljagd und am Ende wird alles in die letzten zwei Folgen gepresst und es hat, was Game of Thrones zu wenig hat, hat The Boys meines Erachtens zu viel. Zu viel Filling, zu viel Charaktere, die auf der Stelle treten, um am Ende ein Finale zu liefern, was dem, was sie angekündigt haben, echt nicht gerecht wird. Also wir wurden mit Teasern, Teaser-Plakaten von Homelander im Himmel wie eine Stadt, also im Weltall, wie er eine Stadt laserbeamt brennende Städte. Ich habe mir Infernos erwartet und so eine Man of Steel Endsequenz zwischen Butcher und Homelander oder irgendwas. Und ich, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber es ist alles relativ intim. Also das ist schon False Marketing, was man hier gemacht hat bei The Boys Staffel 5. Es ist cool, was passiert, aber es ist bei Weitem halt nicht epochal. Und das, deswegen ist es auch, kommt bei den Fans auch nicht so gut an. Die letzten zwei Folgen sind relativ schlecht bewertet. Nicht, weil sie per se schlecht sind, sondern, glaube ich, das hat viel mit Erwartungshaltung und dem, was sie halt auch geschürt haben, über 5 Staffeln hinweg zu tun. Also, man kann sich das angucken und ich würde dir auch sagen, tu das auf jeden Fall noch. Ich bin da nicht enttäuscht draus und mir werden die Charaktere fehlen. Das muss man am Ende der Serie sagen. Aber schraub deine Erwartungen nach Staffel 3 nicht zu hoch. Das würde ich dir sagen, weil das Niveau kriegt die Serie nicht mehr hin.
Das ist interessant. Also woran liegt das, dass man es dann nicht mehr schafft, an das alte Niveau anzuknüpfen? Also ich frage mich immer in solchen Situationen, die Schreiberlinge, die müssen sich doch mal in die Köpfe und die Situationen der Fans halt versetzen können und so und antizipieren, was die erwarten. Und dann versuchen halt sowas halt in irgendeiner Art und Weise dann auch zu Papier zu bringen. Also
zumal du ja eine Graphic Novel als Vorlage hast, auch, ne?
Ja, also, ja, ich frag mich da immer so ein bisschen, ja, woran hat's denn nun gelegen, ne? Also fragt man sich immer, woran es gelegen hat.
Es gibt eine Antwort, die ist relativ traurig, wo Staffel 1 noch so ein bisschen eine Zukunftsvision gemalt hat. Hast du in Staffel 4 und 5, also gerade jetzt in 5, gemerkt, ja, das, was die hier als Parodie machen, das meiste gibt's in der USA. Und das haben die Macher natürlich auch irgendwie selber gesagt. Also so unsere fliegende Superman-Trump-Parodie mit ihren Internierungslagern, was wollen wir da noch groß machen? Also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich schon sage, denen sind am Ende vielleicht auch die Ideen ausgegangen, weil die, weil unsere Welt vielleicht dann auch das zentrale Element in den Comics oder auch in der Serie überholt hat. Aber ja, das Writing ist das Problem. Die Charaktere sind alle toll und ihr werdet mir ein bisschen fehlen.
The Boys. So ein richtig heißer Junge ist ja auch der Daredevil. Ha! Und der ist wieder zurück.
Steven, wie ist mit deinen Plänen zu Daredevil Born Again? Wolltest du doch gucken, ne?
Habe ich auf jeden Fall Interesse dran.
Ich habe ein Déjà-vu.
Ja, also hier ist so, also da frage ich mich zum einen, ich habe praktisch alles vergessen, was in der ersten Daredevil-Serie passiert ist. Muss ich die nochmal schauen?
Nö.
Das ist das eine. Und das andere, die muss ich halt auch alleine schauen, weil ich damals schon meine Frau so ein bisschen durchgezerrt habe durch Daredevil. Ich habe immer wieder gesagt, komm, los, lass mal weiter. Und sie, nee, kein Bock und finde ich nicht so gut. Aber hat sie dann trotzdem sich irgendwie durchgequält und deswegen, das ist... Es wird nicht einfacher für mich.
Also Daredevil Born Again ist schon eine Art Reboot. Also es ignoriert nicht die Netflix-Serien, die sind alle Kanon. Das ist auch beim Punisher so, das gehört alles dazu. Aber es erzählt dir schon genug Eigen, damit du, also wenn du weißt, wer die Figur ist, dass er ein Anwalt ist, dass er blind ist, wie er ungefähr dahin gekommen ist und wer der Kingpin ist, dann reicht das. Dann kannst du Daredevil Born Again gucken. Ich habe ja damals auch gesagt, Staffel 1 hat tonale Schwierigkeiten gehabt, weil die in der Entwicklungsphase komplett das Creator-Team ausgewechselt wurde. Das merkt man. Das hat Born Again Staffel 2 jetzt allerdings nicht mehr. Born Again Staffel 2 ist relativ nah dran an dem Niveau, was du aus den Netflix-Serien kennst. Ein bisschen nicht ganz so geil in der Choreografie, nicht ganz so unerbittlich und nihilistisch vielleicht, weil man dann doch schon merkt, okay, wir sind hier irgendwo auch im MCU und das wollen wir jetzt vielleicht nicht tonal zu krass in die Richtung machen, wobei ich mich dann bei Punisher One Less Kill frage, egal, kommen wir gleich nochmal zu, aber Daredevil Born Again würde ich sagen, ist die Serie, die du vor The Boys gucken solltest, weil A, gibt es 2 Staffeln nur und B, du wirst es einfach toll finden, weil Vincent D'Onofrio und Charlie Cox sind einfach großartig, immer wenn die zusammen auf der auf dem Bildschirm sind, dann hast du so eine knisternde Energie und auch wenn das jetzt nicht, wie gesagt, an die Netflix-Serien herankommt, ist genug DNA davon drin, dass du es einfach gern guckst, es ist nicht zimperlich, es gibt aufs Maul, die Figuren gefallen mir nach wie vor gut und es gibt auch eine, und das ist das Geile im Gegensatz zu The Boys, die Figuren entwickeln sich halt auch wirklich weiter. Wilson Fisk ist hier der Bürgermeister in Daredevil Staffel 2 und allein diesen Zustand halt und was dann daraus resultiert und dann gibt's Bullseye, der natürlich hier auch wiederkommt, genauso wie in Staffel 1 und das ist immer geil, wenn der die Bildfläche betritt, dann gehört das Bild ihm und die Choreos, was der abzieht, ist mega. Also, und wo das dann am Ende hinausläuft, ist auch tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, oh, ich habe jetzt schon Bock auf Staffel 3. Hätte ich nicht gedacht, mich die erste Staffel ein bisschen hat liegen gelassen. Deswegen guckt es unbedingt. So vielleicht dann so, dass du in Staffel 3 mit einsteigen kannst. Und kleine Überleitung auch, die du dann gleich mit aufgreifen kannst. Der Punisher wird ja quasi auch wieder in Daredevil Born Again Staffel 1 mit rein gerebootet. Und das heißt, auch da muss man die Serien nicht unbedingt vorher gucken, sondern kann das gut als Ausgangsgrundlage nehmen für das, was da kommt.
Also das nehme ich auf jeden Fall so mit und versuche das einzubauen. Und bevor wir jetzt in Franks Schlösschen eintauchen, in Franks depressives Schlösschen, Frank Castle.
Ne? Ach so, wow.
Uiuiui. Nochmal ganz kurz, du hast vorhin gesagt, die Chemie zwischen Charlie Cox und Vincent D'Onofrio ist super. Und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, das war damals zur ersten Staffel von Daredevil Born Again, da gibt's so ein super geiles Video, wo die beiden auf irgendeinem YouTube-Kanal sind und sich gegenseitig Dad-Jokes erzählen. Das ist der Hammer. Das ist so lustig. Das ist
die Wahnsinn. Haben in Interviews, haben super lustige Promo-Interviews, wo die eigentlich immer über die Serie reden sollen und dann labern die nur noch Dünnes. Also sind einfach super geile Dudes.
Ja, definitiv. Okay, dann rüber zum Punisher. Du hast ja gesagt, du hast den Film, das Filmchen Punisher One Last Kill als erster geschaut und hast gesagt, hier, guck dir das mal an, kannst du auch schauen, ohne jetzt irgendwie von dem Rest großartig was gesehen zu haben. Und deswegen habe ich das gemacht und weiß ja schon von deiner Letterboxd-Review, dass du nicht so ganz überzeugt warst von dem Streifen und du wolltest ja wissen, wie der bei mir jetzt gelandet ist. Ja, also wir sehen Frank Castle bei sich zu Hause. Er ist weiterhin gepeinigt und geplagt von dem, was ihm in der Vergangenheit passiert ist. Also, dass ihm seine Familie genommen wurde und dass er halt auch an dieser posttraumatischen Belastungsstörung nach seinen Kriegseinsätzen, dass er da halt sehr drunter zu leiden hat. Und das sehen wir im Grunde genommen in den ersten zwei Dritteln dieses Films, bis dann eine Protagonistin auftritt, die im Grunde genommen jeden wild gewordenen Irren, der sich ein bisschen was dazu verdienen möchte, auf den Punisher hetzt und er alle niedermetzelt. Ja. Das ist der Film.
Fertig. The Purge in New York und der Punisher da drin.
Und ich fand den okay. Ich finde, für das, was er eigentlich erzählen möchte, hätte ihm, glaube ich, ein ganzer Film irgendwie besser gestanden als so ein Special. Das war dann irgendwie doch irgendwie zu viel und hat sich dann auch zu sehr darauf verlassen, dass es halt hinten raus irgendwie durch die Gewalt besticht, die wirklich groteske Züge manchmal annimmt schon. Also das ist schon ordentlich und auch sehr exploitativ. Was natürlich zum Punisher passt, aber ich habe mir an der einen oder anderen Stelle gedacht, ja, es ist jetzt halt brutal, weil man jetzt ja auch irgendwie wieder so ein bisschen edgy sein möchte und einfach zeigen möchte, wir trauen uns das jetzt hier zu zeigen, wie er wirklich da einen Kill nach den anderen hinlegt. Und ich muss ja auch sagen, dass ich schon auch so ein gewisses moralisches Grundproblem ja mit der Prämisse vom Punisher an sich habe, weil er ja wirklich die absolute Verkörperung der Selbstjustiz ist. Also ich kenne jetzt keinen Charakter, bei dem das mehr glorifiziert wird als bei ihm. Und ich finde, das gipfelt dann auch in dieser, finde ich, völlig überflüssigen allerletzten Szene, wo er da irgendwie diesen einen Typen, der es ja in gewisser Weise jetzt schon auch verdient hat, mal einen auf die Fresse zu bekommen, aber dann durch diesen völlig lapidaren Hinweis von dem Obdachlosen, der wirklich alles heißen kann, er ihn dann da nochmal zermatscht, wo ich dann so denke, okay, gut. Ja, also schwierig. Ich seh das irgendwie so mit zwei Herzen. Auf der einen Seite finde ich das halt schon auch irgendwie mal ganz funny, wenn so ein bisschen Gewalt drin ist. Auf der anderen Seite finde ich es hier auch schon ein bisschen too much.
Ja, und das ist ein geiler Punkt, den du ansprichst, der das nochmal offensichtlich macht, was ich für ein Problem habe mit dem Film. Thema Selbstjustiz, ne? Dass du damit ja irgendwie mit dem Thema auch so ein bisschen haderst, was der Punisher verkörpert. Das wird ja alles erzählt. Wir erinnern uns, der Punisher wird in der Netflix-Serie Staffel 2 eingeführt Und das ist ja genau der Konflikt zwischen ihm und Daredevil, die das Gleiche wollen, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Das wird in zwei Staffeln behandelt. Trauma und wie viel darf man Rache nehmen und was legitimiert was und so weiter. Und das gipfelt dann in der Entwicklung in Daredevil Born Again, wenn du das dann schaust, wenn er wieder vorkommt, dass ja Fisk eine anti-maskierten Taskforce ins Leben ruft mit dem Punisher-Logo. Das heißt, sein Symbol wird missbraucht, um eben genau das zu tun. Also legitim vom Bürgermeister von New York aus Maskierte zu jagen, weil sie für das Verbrechen verantwortlich sind. Also diese Auseinandersetzung mit dem, für was er eigentlich mal stand und wo er jetzt steht, das gab es alles. Und ich als jemand, der das alles geguckt habe, ich fühle mich halt super verarscht von dem Film, weil ich mir denke, okay, der hat das überwunden, das PTSD ist weg, der hat Beziehungen wieder aufgebaut, warum sitzt der allein in der Wohnung, hat plötzlich wieder Angst und sieht nochmal, wie seine Kinder sterben, warum? Der ist da eigentlich drüber hinweg. Okay, ist es ein Reboot, dann sagt es auch einfach. Und dann ist dieses Reboot im Schnelldurchlauf vorbei. Und dann, ja, ist die zweite Hälfte halt, Comic-Bösewicht wird reingeschoben, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagt dann, jetzt wollen die alle töten, dann tötet er alle. Das ist der Film. Und wie soll das in irgendeinem, also das ist halt unbrauchbar, dieses Special. Es ist halt überflüssig als Erweiterung für den Punisher, weil das führt alles, was ich gesehen habe, schon als ad absurdum. Es ist kein Bindeglied zwischen Born Again, weil das hat damit nichts zu tun. Und auch nicht zu Spider-Man Brand New Day, wo er jetzt bald zu sehen sein wird. Ich keine Ahnung, wie das vom Vibe her passen soll. Er darf ja nicht mal Fuck sagen. Und der sagt ja quasi als jedes zweite Wort Fuck. Und also das ist alles irgendwie. Es ist ärgerlich, weil eigentlich ist die Action-Szene hinten, bis auf so ein paar schlechte amateurhafte CGI-Shots, ist das geil gemacht, choreografiert und wir sind uns einig, John Bernthal ist geboren für diese Rolle. Und dann siehst du, was möglich wäre und dann, es ist so angewichst, aber nicht zu Ende gemacht, das nervt mich. Tut mir leid, dass ich heute so bodenlos bin hier.
Ja gut, das, also im Grunde kenne ich das ja nicht anders von dir. Also das ist so alles wie immer hier.
Wenn wir unter uns sind. Aber trotzdem schön, dass du es mal probiert hast und das am Ende bestätigt. Also es ist quasi offensichtlich nichts für Fans wie mich und auch nicht für Quereinsteiger, die wenig Erfahrung haben, aber die Figur mögen wie dich. Also es ist eigentlich, für wen ist das was? Wir wissen es nicht.
Ja, schwierig. Ich glaube, man hat sich einfach darauf verlassen, dass dass die Leute einfach trotzdem gucken.
Ja, wird auch jeder machen. Es ist auf Disney Plus, es geht nicht lang und John Bernthal und das Logo, das zieht halt. Aber aber.
Ja, apropos, ruckzuck ist die Fresse dick. Wir haben uns ja hier weißer Voraussicht auf diese Folge ein bisschen abgesprochen und da kam dann von dir, wie eigentlich jedes Mal, wenn wir zusammen eine Folge machen, komm, lass uns mal einen Klopperfilm mit reinnehmen.
Ja, Steven.
Und das war gar nicht so einfach, was zu finden. Also ich musste wirklich ein bisschen googeln, da muss es ja auch irgendwie verfügbar sein und wir müssen es noch nicht gesehen haben. Und dann bin ich auf Raging Fire gestoßen. Das ist ein Film von 2021, also jetzt nicht mehr ganz taufrisch, aber in der Hauptrolle mit Donnie Yen und der hat halt auch solide Bewertungen bekommen und wird immer mal wieder in den Martial Arts Filmen so der letzten paar Jahre genannt als ein recht gutes Beispiel. Und deswegen haben wir beide uns den hier reingeschraubt und haben statt einem Martial-Arts-Film eigentlich einen Polizei-Cop-Thriller bekommen, wo mal ein bisschen Martial-Arts stattfindet.
Heat in Hongkong.
Also, was?
Heat in Hongkong.
Heat in Hongkong, ja.
Ein bisschen. Bloß so anstatt mit Blaufilter, mit Gelbfilter.
Ja, genau. Und wir bekommen ja also Donnie Yen, der ein hoch angesehener Polizei-Inspektor ist, der schon ein bisschen was hinter sich hat und bei einer Drogenrazzia werden einige seiner Kollegen umgebracht und es kommt dann raus, dass dahinter ehemalige Kollegen von ihm stecken, mit denen er mal zusammen ein Team gebildet hat und die er dann letzten Endes durch seine Aussage in den Knast gebracht hat. Und die wollen sich jetzt an ihm rächen und das Ganze gipfelt dann und dann sind wir auch bei dem Martial Arts Aspekt und für mich auf jeden Fall auch passend zum Ende des Films, auch am Höhepunkt des Films, wirklich mit diesem epischen Endfight in der Kirche. Der war wirklich unterhaltsam. Also der hat mir super viel Spaß gemacht. Da waren geile Ideen drinne. Und das war so ein bisschen das, was ich mir eigentlich mehr im Film gewünscht hätte. Es ist jetzt vielleicht vielleicht unfair, ihm das als negativ anzulasten, weil er halt jetzt so gar nicht ausgelegt war, weil er diesen Cop-Aspekt schon im Vordergrund hatte und ich jetzt einfach was anderes haben wollte aufgrund meiner Suche. Aber ich finde, so insgesamt funktioniert er halt für das, was er sein möchte, also so eine Art, du hast es gesagt, Heat in Hongkong, ziemlich gut. Also ich war gut unterhalten, ich kann den Konflikt nachvollziehen und fand auch, dass der Gegenspieler ein gewisses Charisma hatte und von daher ist das ein solider Kopfstreifen mit einem ausufernden epischen Endfight gewesen.
Ja, also genau dafür habe ich dich gefragt, dass du mir so einen Film pitchst, weil ich hatte durchaus meine helle Freude mit dem. Ich fand, alles an der Story ist recycelt. Also ja, ja. Da ist auch ein bisschen, ich habe mich dann auch so ein bisschen an The Dark Knight erinnert, als die sich quasi stellen und verhört werden. Mhm. Beste Szene des Films war das für mich, auch gerade wie das dann, wie das inszeniert war. Aber das war halt so alles irgendwie, okay, er hat halt schon sehr, sehr viel nach Hollywood geguckt. Er war auch, es ist halt einfach ein Hollywood-Hochglanzfilm gewesen, der dann aber Martial Arts-Elemente hatte. Und wenn man das weiß, oder beziehungsweise ich wusste es nicht, aber ich habe das dann irgendwann gemerkt, war das für mich völlig okay. Also die klischeehafte Handlung ist halt auf jeden Fall ein Negativpunkt. Da hast du diesen Ex-Partner, der dann zurückkommt und das infiltriert und ehrlicher Cop gegen in Ungnade gefallener Cop. Boah, ich würde auf Anhieb jetzt wahrscheinlich 50 Filme aufzählen können, wo das schon mal passiert ist. So, und generell die Nebenfiguren, da hast du kaum Tiefgang oder niemand bleibt dir irgendwie im Gedächtnis. Das sind alles nur Stichwortgeber. Also alles oberflächlich und das dient alles nur dazu, die Action voranzutreiben. Und du hast da auch keinen emotionalen Impact. Dann hast du extrem viele Rückblenden. Also das ist halt so, der Film, anstatt das so Show, Don't Tell, zeigt das halt zweimal. Einmal, wie es jetzt ist, und damit du es richtig kapierst, machst du noch eine Rückblende. Ich habe das auch erst nach einer Weile kapiert. Ah, das ist eine Rückblende. Das habe ich erst nach ein paar Sequenzen gemerkt. Also das ist mir am Anfang gar nicht so bewusst gewesen, also wo jetzt die Gerichtsszene zeitlich verortet ist oder ob das eine Erzählweise des Films ist, weil der teilweise so wild hin und her springt. Das war nicht elegant gelöst, fand ich, vom Storytelling. Und ja, wie du schon sagst, so viel Martial Arts kriegt man hier nicht. Also es ist kein Kung-Fu-Donnie-Yen-Epos. Das ist halt, wie gesagt, eher ein Hollywood-Film, wo ab und zu mal Martial Arts gemacht wird. So. Aber ich finde, unabhängig davon ist es ein sehr intensiver, irgendwie auch emotionaler Action-Thriller. Also zumindest die Fehde zwischen den beiden. Das hat man irgendwie gefühlt, dass da extrem viel Luft hängt. So. Und wenn die kämpfen, ist es geil inszeniert, stimme ich dir vollkommen zu. Und Donnie Yen ist halt so die langweiligste Figur ever, aber er spielt das trotzdem mit einer gewissen Gravitas und und im Prinzip ist das so ein Film, den würde man heute eigentlich so nicht mehr machen und die machen den aber trotzdem und dann aber auf Hochglanz und auf Anschlag und irgendwie habe ich da Respekt davor. Das ist ein richtig qualitativ hochwertiger Film, der halt aber die ganze Zeit nur auf Nummer sicher geht. Aber mich hat er keine Sekunde gelangweilt, ich fand das richtig cool.
Und es ist einer der erfolgreichsten chinesischen Actionfilme des Jahres 2021. Hat immerhin 225 Millionen US-Dollar eingespielt. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass der deutlich weniger gekostet hat. Ich denke mal, was wird der gekostet haben? 30 Millionen, 40 Millionen maximal?
Kann ich ganz schlecht schätzen. Der ist von Benny Chan inszeniert. Ich kenne den nicht, also ich will jetzt auch gar nicht so wirken, als wäre das hier mein Fachgebiet, aber ich habe natürlich trotzdem nachgelesen. Ist ein Hongkong-Regisseur, der halt für solche Art von Filme bekannt ist und der ist ja vor der Veröffentlichung des Films noch irgendwie an Krebs, glaube ich, gestorben. Also quasi auch ein Abschiedswerk und wahrscheinlich hat er dadurch auch so ein Standing, der Film nochmal, weil er so ein Ausrufezeichen hinter ein Lebenswerk auch ist. Und ich muss sagen, Donnie Yen, also falls dieses John Wick Spin-Off mit ihm noch kommt, würde ich mich schon sehr freuen. Also der war auch für mich in John Wick 4 einfach das Highlight und ich finde den einfach geil, den Typen. Der ist ja auch schon über 60 jetzt, ne?
Ja, also man sieht ihm das schon auch so ein bisschen an, aber er gibt immer noch alles.
Voll. Also, vielen Dank für deinen Pitch sozusagen. Ich habe dann was anderes mitgebracht, war auch sehr intensiv. Aber da war es eher episch Nazis zermatschen, was da intensiv war, weil wir haben, also ich hatte unglaublich Bock auf Sisu 2. Den habe ich mir jetzt endlich mal fürs Heimkino besorgt, nachdem ich den im Kino leider verpasst habe. Und ich konnte dich zum Glück anstacheln, dass du den auch guckst.
Ja.
Trotzdem du ja damals gesagt hattest, dass du den ersten nur so lala fandest, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Worum geht's in Sisu 2 Road to Revenge? Wer hier Mad Max Anleihen vermutet, der möge bitte schweigen. Die Fortsetzung von ja Sisu, das ist dieser finnische Actionfilm mit dieser One-Man-Army. Erinnert euch noch, kam glaube ich vor 2 Jahren raus mit diesem, ich glaube Stummen, der hat ein Wort gesagt, Kriegsveteran Atami von Jorma Tomilla gespielt. Es ist auch ein Finne, der obwohl, jetzt muss ich mal gucken, ist das auch ein Finne? Das würde ich gerne mal kurz noch recherchieren. Ist ein finnischer Schauspieler und Autor tatsächlich, genau. Und der spielt diesen ja, wortkargen, vom Krieg gezeichneten Veteran, der im Prinzip dieses Sisu entfacht. Das ist ja dieses Wort, was nicht übersetzt wird, dieser Überlebenswille, dieses unkaputtbare, unzerstörbare, wenn es ums Überleben geht, der quasi in diese One-Man-Army zurückfällt und kehrt diesmal, das schließt nicht genau an den ersten Teil an, kehrt diesmal quasi an den Ort zurück, an dem mal seine Familie gelebt hat und während des Kriegs ermordet wurde. Also spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und will halt das zerstörte Haus, was für eine Story, will der abbauen und über die Grenze bringen, die ja neu gezogen wurde durch die Separationsabtretung an Russland. Doch ein sowjetischer Offizier, der, wie wir jetzt erfahren, für den Tod an seiner Familie verantwortlich ist, taucht erneut auf und soll die Legende dieses Kriegers halt ein für alle Mal beenden. Und dann entwickelt sich auch hier ein Katz-und-Maus-Spiel, bloß nicht durch Hongkong, sondern durch die finnische Wildnis. Und der Film setzt, wie auch der erste Teil, kaum auf Humor, sondern vielmehr auf harte, kreative Action, Überlebenskampf. Und das ist so eine Mischung aus Mad Max und John Wick, aber halt im Zweiten Weltkrieg oder kurz danach. Und Exploitation, Nazi-Flick und das ist alles super drüber, super kreatives. Leute töten am laufenden Band und viel praktische Effekte, alles überdreht, alles sehr comichaft und überinszeniert. Und der Film weiß, dass er Grindhouse ist und dafür liebe ich den halt. Es gibt so wenig Grindhouse-Filme noch, die das einfach perfekt beherrschen, diese Balance aus. Wir nehmen uns zwar nicht zu ernst, das heißt, wir können auch comichafte Action machen, aber wir nehmen uns ernst genug, dass das jetzt hier kein Witzefilm ist. Und das schafft er irgendwie und da kenne ich gerade wenig Vergleichbares. Und zudem hat der jetzt hier nochmal deutlich mehr Budget in die Hand bekommen und dadurch ist das halt alles nochmal viel größer, nochmal viel mehr drüber. Stephen Lang als Bösewicht mit dabei, Richard Brake. Das ist alles irgendwie, also ich hab's einfach nur genossen, Stephen. Ich hab's einfach nur genossen.
Ja, ich hatte mit den sehr vielen albernen, komplett drüber Grindhouse-Szenen auch meinen Spaß. Also man muss sich halt einfach darauf einstellen, dass hier totale Gaga-Situationen passieren. Also Stichwort sein Kampf da gegen den einen übrig gebliebenen Flieger, wie er den ableitet. von seinem Truck, das ist natürlich total Banane und die absolute Obergagger-Szene, hier Stichwort Panzer und Sprengstoff, wo ich nur so dachte, yo, okay, so bringt man also einen Panzer zum Fliegen, interessant. Das war drüber und der Film ist sich dessen bewusst, aber er ist halt trotzdem bierernst, so, ne, und das macht halt tierisch viel Spaß, wenn er dann mit dem Truck irgendwie ins Meer fährt und das ganze Holz dort rumschwimmt, dann sieht man halt in der nächsten Szene schon, wie er sich daraus ein Floß gebaut hat und wieder an den Strand paddelt und dann da das Holz, dann findet da ein Panzer und dann wird halt das Holz da irgendwie dran gepappt. Also irgendwie kriegt er seine Scheißhütte schon nach Finnland und auf dem Weg dahin zermatscht er halt einen Haufen Nazis und ja, also man bekommt exakt das, was man jetzt halt hier gerade von uns gehört hat. Und wer darauf Bock hat, der kriegt hier auf jeden Fall, wie ich finde, einen besseren Film wie den ersten. Der macht irgendwie alles nochmal ein Stück besser. Der erste, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, der ist genauso lang wie der zweite Film, aber der erste kam mir deutlich länger vor. Also irgendwie hatte der gefühlt mehr Leerlauf und mehr ruhige Momente. Und hier gibt's gibt's gefühlt nur auf die Fresse und das ist geil.
Das ist so ein bisschen wie Rambo. Der erste Film war sehr Survival und eher so in der Natur Fallen stellen.
Ja, ja.
Und der stimmt, hier ist mehr so, ach ja, ein Panzer, ein Flugzeug, ey, der Kill mit der Rakete im Zug. Auf sowas musst du erstmal kommen. Wie geil ist denn das, Alter? Meine ja, Fresse. Oh, ey. Das ist so bescheuert. Aber es ist einfach wie Bierernst, der das einfach weginszeniert. Das ist so geil.
Diese Szene mit der Rakete.
Das ist so dumm. Aber trotzdem, der weiß das auch zu inszenieren, weil der vorher, als er halt versucht, dann so durch die Abteilung, Zugabteile zu gehen und niemanden aufzuwecken, das hat irgendwie was Lustiges und es hat aber auch so was Stealth-Combat-mäßiges, weißt du? Darf niemand aufwachen. Also der kann auch immer wieder so Einzelmomente schaffen, wo du sagst, oh, bitte nicht in die Scherben treten oder so, weißt du? Also es ist einfach ein gutes Handwerk auch für so ein B-Movie. Also ich bin Fan, ich möchte gern einen dritten haben.
Ja, also du hast auf jeden Fall gerade gute Szenen beschrieben, weil da war es auch so, dass sich bei mir alles angespannt hat und ich so, oh, ihr macht bloß keine Geräusche und ja, ne, also das stimmt schon. Das war wirklich sehr, sehr gut inszeniert. Und wie gesagt, dann das Ende, meine Fresse. Aber lustig, spaßig, unterhaltsam. Und das ist halt so ein Film, wo mich halt die Gewalt halt nicht so stört wie jetzt beim Punisher-Flick vorhin, sondern die ist halt nicht nur reines Mittel zum Zweck, irgendwie schon, aber die wird halt nicht so krass ausgeschlachtet und wird irgendwie so kreativ überdreht eingesetzt, dass man es halt nur lustig finden kann.
Es ist comichaft überdreht und genau, ja. Wer jetzt den Film guckt und sagt, das ist ja gar nicht so gewesen damals hier und mit seinem Geschichtsbuch, na, der kann halt nach Hause gehen, der wird keinen Spaß damit haben. Aber wie gesagt, ich mag das einfach, glaube ich, generell, wenn ein Film genau weiß, wer er ist und für wen der ist. Und das ist bei dem halt gegeben.
Also für wen der nächste Film war, auf jeden Fall für
unsere Eltern, Steven.
Wahrscheinlich. Hey, also, nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben sie mich bei dem Film gezeugt, aber dann dafür bin ich leider schon zu alt.
Take My Breath Away, schön den Steven. Oh Gott. Cut!
Nee. Top Gun.
Ja.
Wir sind bei Top Gun.
Endlich.
Cool. Ja, endlich angelangt. Wir haben es ja vorhin schon angeteasert mit dem epischen Intro. Und ich habe es ja schon gesagt, das war praktisch für mich eine Erstsichtung. Ich habe den irgendwann mal gesehen, aber das ist wirklich so lange her, dass ich mich im Grunde genommen an nichts erinnern konnte. Ich kenne natürlich als Filmfan einzelne Charaktere und Szenen und Maverick, Iceman, war mir alles ein Begriff. Und ich wusste natürlich auch noch, dass das einfach die Verkörperung des 80er-Jahre-Action-Macho-Kinos mit Militär-Werbespot-Flair ist. Und ja, genau das ist der Film. der ist wirklich gar nicht mal so gut gealtert, so insgesamt auch. Also ich finde nicht nur, dass das ein krass hochpolierter Werbespot für die Army ist, was ja auch schon damals als vor ein paar Jahren Maverick rausgekommen ist, der zweite Teil ja auch, ich sag mal, so ein bisschen entlastend immer dargelegt wird, um das zu drehen, was man mit diesem Film zeigen möchte, das kann man halt nicht anders finanzieren. Also das ist halt einfach viel zu teuer, um mit diesen ganzen Flugzeugträgern und den Militärmaterial, um das halt selbst zu drehen. Deswegen muss da das Militär selbst mit an Bord sein. Und es ist klar, dass sie natürlich wollen, dass sie in einem entsprechenden Licht gezeigt werden. Und so war es 86 nun halt auch schon. Und selbst wenn man das schluckt, finde ich, die Charaktere sind extrem macho-mäßig und schablonenhaft. Tom Cruise ist zwar charmant, das muss man ihm wirklich lassen. Also das ist ein gezuckerter Lausebub. Dem nehme ich das ab. Ich nehme dem auch ab, dass er die Frauen verführt und so. Alles okay. Aber das reicht halt nicht mehr aus, den Film so unterm heutigen Licht irgendwie zu schauen und noch gut zu finden. Vor allem, wenn auch die Actionsequenzen für mich auch nicht mehr so richtig funktionieren. Also klar, das waren echte Fliegersequenzen und das war schon für damalige Verhältnisse gut gedreht, aber gerade beim Finale dachte ich mir so, okay, wo und jetzt sind sie da und wo ist hier? Und das ist alles so wirr und wild geschnitten und ich weiß nicht, also hat mich wirklich nicht abgeholt und ich muss auch sagen, dass der ganze Film, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Maverick war, aber eigentlich ist er ja 9/10 vom Film siehst du halt irgendwie nur die coolen Dudes, wie sie ihre Ausbildung machen, und dann hinten raus gibt's auf einmal irgendeinen Konflikt. Das war auch jetzt beim zweiten Film ja schon so, dass man gar nicht genau weiß, wer das ist. Und ich glaube, das soll auch so sein, dass da keiner als Gegner benannt wird und so. Alles schön und gut. Aber es ist so gezwungen. Jetzt müssen sie auf einmal so aus dem Nichts irgendwie in den Einsatz, und dann, wie gesagt, gibt's dann dieses wirre Finale, und am Ende ist alles schön und pathetisch und nee. Also ich finde, der ist ganz mies gealtert.
Ja, also meine Ausgangslage war nicht ganz so wie bei dir. Ich habe den auch vor Ewigkeiten mal gesehen und dann aber vor ein paar Jahren, als Maverick ins Kino kam, nochmal gerewatcht. Und da habe ich schon gedacht, also ich habe den vor Maverick gesehen und bin dann zu Maverick ins Kino, und da habe ich schon gedacht, ei. Also den Dialogen kannst du nicht so wirklich zuhören. Aber wie gesagt, Maverick habe ich dann auch dadurch genossen, dass der halt im Kino einen weggeblasen hat. Ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. Der ist makellos inszeniert von Joseph Kosinski. Kameras im Cockpit, Tom Cruise fliegt die Scheiße selber. Keine Ahnung, was es ging. Ich glaube, das war der erste Film nochmal, bloß Maverick ist alt. Aber ansonsten legt der jetzt halt eine andere Flache. Weiß ich nicht. Dafür gehen wir nicht in Top Gun. Warum wir heute nochmal über Top Gun reden, ist ja aber, dass er jetzt 40 Jahre alt wird. Kam am 16. Mai 1986 in die Kinos. Tony Scott hat Regie geführt. Von dem halten wir ja auch viel. Und mich hat das schon interessiert, wie du den jetzt findest. Und ich habe gehofft, dass ich den besser finde, jetzt nochmal, also aus diesem Anlass, den zu gucken. Und ich muss sagen, Maverick gesehen zu haben, tut dem hier gar nicht gut, weil du wirklich die Existenz dieses Films wirklich jetzt in Frage stellen musst. Ich würde jetzt immer zu Maverick greifen, weil der ist genauso blöde, aber zumindest nicht mehr ganz so chauvinistisch, nicht mehr ganz so trashig, nicht mehr ganz so 80s und einfach auch viel, viel geiler inszeniert. Also ich weiß nicht mehr, warum ich mir den angucken sollte jetzt, außer ich habe ein Fable für den Soundtrack, aber dann kann ich den Soundtrack hören. Und Top Gun, das ist mir wieder aufgefallen, das war damals schon ein ganz großes Problem für mich, hat vor allem ein Problem, das besteht aus zwei Wörtern, nämlich Hot Shots. Das ist wie bei Scream gewesen und Scary Movie. Ich habe die falsch rumgeguckt. Ich habe Hot Shots als Kind gesehen und irgendwann Top Gun. Und der ist ja quasi nacherzählt. Und ich habe dann darauf gewartet, dass die sich dann halt hier feeden mit Erdbeer und Pizzastücken und sowas. Und die Szene kam einfach nie. Und das Schlimme ist eigentlich, dass Hot Shots gar nicht so weit weg ist von der Komik, die schon in Top Gun innewohnt. Also weil das schon so drüber ist und so macho-mäßig und so Militär-Propaganda-Porno. Und alle Story-Beats sind halt auch in Hot Shots drin. Und deswegen fällt es mir super schwer, den Top Gun ernst zu nehmen. Klar, ich versuche das immer in eine Zeitkapsel zu packen, alles, ne? Das ist ikonisch gewesen, der hat ein wahnsinniges Pacing vor allem für die Zeit, Soundtrack und Atmosphäre, der ist halt wie ein Werbeclip gemacht, also oder wie ein 2-Stunden-Musikvideo ist der gedreht, und das muss damals im Kino halt alle umgehauen haben. Und der hat ja das Lebensgefühl auch hier, Danger Zone, Alter, was für ein Song, ey, der hat das ja so eingefangen. Und die Hauptfigur, wie du schon sagst, ist charismatisch. Und das knistert, die alle wollen sich die ganze Zeit so bumsen in dem Film. Du guckst, siehst denen das einfach an. Und dann ist es alles so gefährlich und ah, oh, und aber trotzdem. Und
sie haben die Tochter des Generals angebumst.
Ja, angebumst. Na gut, die deutsche Synchro, das ist nochmal eine Sache für sich. Aber alles, was so, wenn du den Film halt nicht aus der Zeit, also wenn aus der heutigen Sicht betrachtest, Geschlechterrollen, diese toxische Konkurrenzkultur zwischen denen allen da, dann diese. Genau, mit dieser Militärporno, der da die ganze Zeit mit wehenden Fahnen nach oben gehalten wird, und dieser Fetisch da am Anfang schon auf dem Flugzeugträger. Nicht umsonst wird diese Szene ja eigentlich auch in Hotshots extrem ad absurdum geführt. Und ich finde das tatsächlich auch feige aus der heutigen Sicht, diese fehlenden realistischen Kriegsdimensionen nachzuzeichnen, weil dadurch wird der Film ja noch mehr ein Werbeclip. Komm in die Army, nee. So, weißt du? Und deswegen,
Navy, it's not just a job, it's an adventure. Da gibt es irgendwann eine Szene, wo ein Poster wirklich sehr, sehr präsent mit diesem Slogan in die Kamera gehalten wird.
Ja, also es ist halt echt, für die Popkultur verstehe ich das voll, dass das ein Ding ist, aber ich kann den eigentlich kaum noch ertragen heute. Also es ist nicht gut gealtert, von daher interessantes Experiment, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es unbedingt noch einen Top Gun 3 braucht, der ja angekündigt ist. Naja.
Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge mit noch
einem Zitat. Damit wir nochmal dein Outro hören können.
Ja, genau, das auf jeden Fall auch. Und mit noch einem wirklich herausragenden Zitat aus diesem Film.
Oh ja.
Hey Goose, du toller Hengst. Das bin ich, Schatz. Schaff mich ins Bett oder ich wechsle das Revier.
Oh Gott.
Weißt du? Meg Ryan, ich hätte sie auf den ersten Blick, eigentlich habe ich sie direkt erkannt. Stimmt. Und dachte, ist das ja. Meg Ryan? Und musste dann erstmal nachschauen und ja, das war sie. Ja, also wie gesagt, ein chauvinistischer Militär Porno für Männer, die in den 80er Jahren hängen geblieben sind.
Ich glaube, wir sind einfach nicht richtig männlich genug, Steven. Das merkt man immer wieder. Ne? Man möge es uns verzeihen. Wir gehen jetzt unsere Frauen kuscheln und vergessen diesen Unsinn in Top Gun mal schnell wieder. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, den nochmal zu gucken. Und wie gesagt, ihr werdet's ja gleich nochmal hören. Der Rewatch war für etwas gut.
Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, spannen wir euch gar nicht so lange auf die Folter. Zieht euch nochmal den Shit rein, ja, das tolle Theme von Top Gun in meiner angemettelten Version. Und in, ja, bleibt uns nichts anderes zu sagen, außer tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt Spoiler und frei.
Tschüssikowski.
Tschüssika. Boah, ich wollte einfach im Takt bleiben, Steven. Du hast das mir nicht leicht gemacht heute, ja?
Ja, sorry, Mann. Aber ich weiß ja, du bist musikalisch nicht ganz unbegabt und deshalb, ich muss dich ja vor Aufgaben stellen. Man muss gefordert werden.
Schnauze, ich muss jetzt Headbang und Luftgitarre spielen. Okay.